Hier ist der FAZ Frühdenker mit allem, was heute wichtig ist. Es ist Donnerstag, der 4. April. Guten Morgen. Und das sind die Nachrichten heute früh. Verteidigungsminister Pistorius stellt seine Reformpläne für die Bundeswehr vor. Die NATO feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Und die Leipziger Polizei sucht weiter nach Affendame Ruma. Zunächst aber die Meldungen aus der Nacht. Israel will vor dem Hintergrund ernster Drohungen aus dem Iran seine Luftverteidigung verstärken. Nach der Einigung für das Bodenpersonal gehen bei der Lufthansa die Tarifverhandlungen für das Kabinenpersonal in die nächste Runde. Und drei Unternehmen sollen im Auftrag der US-Raumfahrtbehörde NASA künftig Mondfahrzeuge bauen. Die Texte für den Newsletter hat heute Simon Hüsken geschrieben. Ich bin Sebastian Auer. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs will der Verteidigungsminister die Kommandostruktur der Bundeswehr neu ordnen. Heute stellt Pistorius seine Reformpläne vor. Dazu sagte er bereits:
Die Zeitenwende muss eben auch im Ministerium voll ankommen und durchschlagen. Und das macht sich vor allen Dingen fest an der Frage, wie verändern wir die Prozesse?
Damit könnte die Bundeswehr künftig ein gemeinsames operatives Führungskommando bekommen, das sowohl für das Inland wie auch das Ausland zuständig ist. Bisher gibt es hierfür zwei separate Kommandos. Die drei bisherigen Teilstreitkräfte, Heer, Marine und Luftwaffe, sollen um eine vierte Teilstreitkraft für den Cyber- und Informationsraum ergänzt werden. Die Reform der Kommandostruktur hatte Pistorius vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine und der wachsenden Kriegsgefahr in Deutschland angestoßen. Ziel des Vorhabens ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums eine kriegstüchtige Bundeswehr. Mit der Reform soll der Fokus der Bundeswehr wieder stärker auf die Aufgabe der Landes- und Bündnisverteidigung gelegt werden. Unterdessen hat Finanzminister Christian Lindner erstmals einen Vorschlag unterbreitet, wie Deutschland nach Aufbrauchen des 100 Milliarden Euro umfassenden Sondervermögens die Finanzierungslücke im Verteidigungsetat verkleinern will. Der Finanzminister schlug vor, die Rückzahlung der Corona-Kredite zu strecken und das Geld, ca. 9 Milliarden Euro jährlich, für die Bundeswehr zu nutzen. Dies sei möglich, wenn Deutschland von 2028 an die EU-Schuldenquote von 60% der Wirtschaftsleistung unterschreite. Die Union kritisierte, dass die 9 Milliarden Euro hierfür nicht genug wären und nannte Lindners Vorstoß eine Scheinlösung. Happy Birthday, NATO! Am 4. April 1949 schlossen 10 westeuropäische Staaten, die USA und Kanada, den Nordatlantikpakt. 75 Jahre später sind die Herausforderungen gewaltig. Zentraler Bestandteil des NATO-Vertrags ist der in Artikel 5 geregelte Bündnisfall, nachdem ein Angriff auf einen Bündnispartner wie ein Angriff gegen alle gesehen wird. Welche genauen Schritte die einzelnen Mitgliedstaaten im Bündnisfall ergreifen, ist jedoch Gegenstand politischer Verhandlungen. In der 75-jährigen Geschichte der NATO ist dies bisher einmal vorgekommen, nach den Anschlägen vom 11. September. Auf die Ausrufung des Bündnisfalls folgte der Militäreinsatz in Afghanistan, der mit dem überstürzten Abzug aus dem Land und der Machtübernahme der Taliban im August 21 endete. Anlässlich des Jubiläums tagen die Außenminister der NATO-Staaten bis heute in Brüssel. Außenministerin Annalena Baerbock sagte:
In diesen so turbulenten Zeiten mit dem russischen Angriffskrieg ist es für uns zentral, dass wir dieses 75-jährige Jubiläum eben nicht nur feiern, sondern dass wir in unsere eigene Sicherheit zum Schutz unserer Freiheit und Demokratie investieren.
Im Vordergrund der Beratungen stand gestern die Hilfe für die Ukraine. Generalsekretär Jens Stoltenberg brachte erneut eine Mitgliedschaft in der NATO ins Spiel.
Die Ukraine wird NATO-Mitglied werden. Die Frage ist nur, wann und nicht ob.
Um Kiew langfristig und zuverlässig zur Seite zu stehen, schlug Stoltenberg außerdem Unterstützungen in Höhe von 100 Milliarden Euro über die nächsten 5 Jahre vor. Eine endgültige Entscheidung hierzu soll beim NATO-Gipfel in Washington im kommenden Juli getroffen werden. Gestern wurde Taiwan von einem starken Erdbeben erschüttert. Das Beben hatte die Stärke 7,2 auf der Richterskala und in Teilen der ostasiatischen Insel ein Bild der Verwüstung hinterlassen. Mehr als 1000 Menschen wurden infolge des Unglücks verletzt. Bis heute Morgen meldeten die taiwanischen Behörden 9 Todesopfer. Das Epizentrum des Bebens, dem stärksten auf der Insel seit fast 25 Jahren, lag nur wenige Kilometer von der Stadt Hualien entfernt. Auch in der Hauptstadt Taipeh war das Beben deutlich spürbar. Der taiwanesische Chiphersteller TSMC stoppte ebenso wie andere Betriebe vorübergehend seine Produktion. Taiwan liegt am Rande der philippinischen und der eurasischen Platte und ist deshalb ständig durch Erdbeben gefährdet. Ein derart starkes Erdbeben hat es auf der Insel allerdings seit 1999 nicht mehr gegeben, damals mit mehr als 2400 Toten. Nicht zuletzt die Erfahrungen aus dieser Katastrophe führten dazu, dass Taiwan mittlerweile deutlich mehr unternimmt, um seine Bewohner vor den Folgen von Erdbeben zu schützen. So wurden Bauvorgaben verschärft, um Gebäude erdbebensicherer zu machen und mehr Geld in den Katastrophenschutz investiert. Bürgergeld, Kindergrundsicherung, Steuerentlastung. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner lässt derzeit kaum ein Thema oder Medium aus. Dahinter steckt Kalkül. Die Kritik aus den Reihen der Sozialdemokraten ließ nicht lange auf sich warten. Kaum hatte der Finanzminister und FDP-Chef in der Rheinischen Post ein Update für das Bürgergeld gefordert und bemängelt, es enthalte zu wenig Arbeitsanreize, warf SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt Lindner vor, eine Neiddebatte zu führen. Auch Kanzler Scholz ließ mitteilen, dass er die Bürgergeldreform als sehr erfolgreich betrachte. Eine Sprecherin von Arbeitsminister Hubertus Heil ließ wissen, weitere Änderungen seien nicht geplant. Lindners Aussagen in Sachen Bürgergeld sind der jüngste Vorstoß in einer Reihe von Äußerungen, mit denen sich der Finanzminister in den vergangenen Tagen eine mediale Omnipräsenz sicherte. Erst stellte er am Osterwochenende Steuerentlastungen bei der Lohn- und Einkommenssteuer in Aussicht. Dann bekam Finanzministerin Lisa Paus von den Grünen für ihre Forderung nach 5000 neuen Stellen zur Abwicklung der Kindergrundsicherung ihr Fett weg. Verstörend sei die Vorstellung, sagte Lindner. Ein Stichwort, das bei ihm immer wieder fällt, ist Wirtschaftswende. Und genau dieses Wort findet sich auch über dem Leitantrag des FDP-Vorstands für den Bundesparteitag Ende April. Dass die eingeforderte Wende ausgerechnet an das Papier von Otto Graf Lambsdorff erinnert, das den Wechsel der Liberalen von der SPD zur Union einläutete, kann durchaus als latente Drohung verstanden werden. Eine Koalition, die weder einen verfassungskonformen Haushalt noch eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik hinbekommt, kann auch platzen. Bei den Kommunalwahlen in der Türkei erlitt Erdogans AKP eine deutliche Niederlage. Noch in der Nacht nach der Wahlniederlage bei den türkischen Kommunalwahlen hatte Präsident Erdogan versprochen, den Willen der Nation unter keinen Umständen zu missachten. Die regierungsnahen Medien im Land sprachen im Nachgang von einem Sieg der Demokratie. Doch zumindest in Van, im Osten der Türkei, schien das Versprechen Erdogans nach nur wenigen Tagen verhallt. Obwohl der Kandidat der kurdischen DEM-Partei die Abstimmung dort mit 55% der Stimmen deutlich gewonnen hatte, ernannte die Wahlbehörde zunächst den mit 27% zweitplatzierten AKP-Kandidaten zum Bürgermeister. Angeblich habe der DEM-Kandidat wegen einer Vorstrafe nicht bei der Wahl antreten dürfen. Gestern Abend teilte die oberste Wahlbehörde dann mit, ihre Entscheidung zum Ausschluss dann doch zu revidieren. Das Vorgehen ist nicht neu. Schon bei den Kommunalwahlen 2016 und 2019 waren zahlreiche Bürgermeister und Stadträte der kurdischen Partei abgesetzt und durch Zwangsverwalter bzw. AKP-Kandidaten ersetzt worden. Und am Ende wird's noch tierisch kurios. Wo steckt Affendame Ruma? Unbekannte haben aus dem Leipziger Zoo ein Affenweibchen gestohlen, nun fahndet die Polizei nach dem Tier. Schon seit Ostersonntag fehlt von der 15-jährigen Ruma jede Spur. Während ihr 12 Jahre alter Gefährte bei dem Einbruch äußerlich unverletzt blieb, äußerte Zoodirektor Jörg Junholt Sorge, dass das Weibchen bei der Fangaktion möglicherweise verletzt wurde. Mittlerweile fahndet auch die Polizei in Leipzig nach Ruma und bittet um Hinweise zu ihrem Verbleib. Man hoffe sehr, dass das Tier unverletzt sichergestellt oder zurückgegeben wird, wird Zoodirektor Junholt auf der Webseite des Leipziger Zoos zitiert. Bartaffen wie Ruma gelten als stark gefährdet, weswegen ihre legale Anschaffung hohen Anforderungen unterliegt. In freier Wildbahn kommen sie ausschließlich im Südwesten Indiens vor. Bartaffen gelten als scheue Tiere, der Umgang mit ihnen kann aber auch gefährlich sein. Der niedrige Bestand und die hohen Hürden bei der Beschaffung auf legalem Weg könnten nach Auffassung der Leipziger Polizei auch ein Motiv für den Diebstahl im Zoo sein. Meist handelt es sich bei solchen Fällen um organisierte Kriminalität. Viele Zoos haben aus diesem Grund in der Vergangenheit ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärft. In Krefeld beispielsweise sind besonders gefährdete Arten wie Hyazinth-Aras vierfach gesichert. Das war der FAZ-Frühdenker für heute. Alle Informationen und Nachrichten laufend aktualisiert gibt es auch auf faz.net. Morgen früh, pünktlich ab 6, gibt es dann eine neue Ausgabe. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Tag.